ARD. SWR Kultur. Forum. Weder Krieg noch Frieden. Wie geht es weiter im Iran? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Nach Angaben von US-Präsident Trump führen die USA Gespräche mit dem Iran. Deswegen würde vorläufig auf weitere Angriffe verzichtet. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums hat widersprochen. Man rede aber derzeit bilateral mit dem Oman über die Straße von Hormuz. Und während die Welt wartet, dass Frachter und Öltanker die Passage wieder durchfahren können, bleiben Veränderungen für die rund 90 Millionen Menschen im Iran bislang aus. Im Gegenteil, Hinrichtungen und willkürliche Festnahmen kennzeichnen das unerbittliche Vorgehen des Regimes, das durch die Kriege sogar gestärkt scheint. Wie groß ist derzeit der Druck auf die Menschen im Iran? Wie sieht der Alltag aus und wie sind die Machtverhältnisse dort? Darüber reden wir im SWR Kulturforum mit der Journalistin Isabel Shayani, die uns vom WDR in Köln zugeschaltet ist. Mit Daniela Seperi, freie Journalistin und Autorin. Mit ihr sind wir in Berlin verbunden und mit Ali Fatollah Nejad, Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order und er lehrt Nahostpolitik an der Hertie School und auch er diskutiert von Berlin aus mit. Ich möchte Ihnen jede letzte Chance vor der Enthauptung geben. Mit diesen Worten hat Donald Trump einmal mehr Drohungen in Richtung Iran geschickt. Herr Fatollah Nejad, wir nehmen dieses Forum am Vormittag auf. Gibt es Stand jetzt überhaupt einen ernsthaften diplomatischen Prozess?
Es gibt laut Angaben der iranischen Seite, wie Sie schon gesagt haben, Verhandlungen mit den Omanis. Iran und Oman sind ja jene Anrainerstaaten an der Menge von Hormuz. Da will die Islamische Republik ein System etablieren, dass sie eingehende Schiffe in den Persischen Golf kontrolliert und dass ausgehende Schiffe durch omanisches Territorium, also Wasserterritorium, dann gehen. Aber das ist die Sicht der iranischen Seite. Es ist eine große Frage, ob die amerikanische Seite diesem System oder diesem Arrangement zustimmt. Deswegen ist sicherlich noch nicht klar, ob es gelingen wird, dass man zu einem diplomatischen Durchbruch kommt. Also wir müssen abwarten, wie es weitergeht.
Wenn CNN richtig gezählt hat, dann hat Donald Trump schon fast 40 Mal angekündigt, dass es eine Vereinbarung mit dem Iran geben würde. Frau Seperi, ist Diplomatie im Moment eher Konfliktlösung oder schon eigentlich Teil einer militärischen Strategie?
Naja, zunächst muss man sagen, dass beide Seiten kein Interesse haben an einem langfristigen Frieden. Donald Trump nicht, weil das würde ja seiner ganzen Argumentation widersprechen und die Islamische Republik Iran schon gar nicht. Sie haben sich ja seit knapp 5 Jahrzehnten auf diesen Tag vorbereitet. Was man aber dazu sagen muss, ist, was das für die Bevölkerung bedeutet. Dieses ständige, ich lösche eine Zivilisation aus und jetzt verhandle ich wieder und ich werde jetzt alle Infrastruktur wegbombardieren und jetzt verhandeln wir wieder. Das ist reinster Psychoterror. Die Menschen im Iran sind diejenigen, die dann am meisten darunter leiden zwischen der Unentschlossenheit von Donald Trump, weil auch sie dann jetzt auch schließlich gefangen sind zwischen den Bomben von außen und den Kugeln von innen. Sie haben am Anfang schon gesagt, die Hinrichtungen nehmen rasant zu. Wir haben fast 900 Hinrichtungen seit Beginn des Jahres. Fast täglich werden politische Gefangene hingerichtet. Zwei politische Gefangene wurden gestern hingerichtet wegen angeblicher Spionage für Israel ohne jegliche Beweise. Davor wurden sehr junge Protestierende hingerichtet am Wochenende, junge Protestierende, die in Isfahan öffentlich hingerichtet worden sind. All das fällt leider unter diesem ganzen Hin und Her und dem Ping-Pong-Spiel zwischen der Islamischen Republik Iran und Donald Trump leider unter den Tisch.
Diese Hinrichtungen finden ja auch oft so statt, dass man das auf jeden Fall mitbekommt. Man kann zum Beispiel Schauprozesse kurz vor den Hinrichtungen in den entsprechenden staatlichen Portalen sehen. Frau Shayani, warum macht das Regime das auf diese Weise?
Also wenn ich richtig informiert bin, dann sind Hinrichtungen in der Öffentlichkeit, die gibt es, normalerweise in Anführungsstrichen, aber mit tatsächlich Straftätern. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel vergangene Woche Dienstag, Daniela Seperi sprach das ja auch gerade an, in Isfahan auf einem großen Platz 2 Männer erhängt worden sind und vorher wurde schon der Galgen aufgebaut, sodass alle das mitgekriegt haben und es soll da Proteste gegeben haben. Es soll Menschen gegeben haben, die versucht haben, dass diese 2 jungen Männer nicht hingerichtet werden. Und trotzdem gab es dann Sicherheitskräfte, die haben für Ordnung gesorgt. Es soll Verletzte und es soll Festnahmen gegeben haben. Warum macht das Regime das? Ich glaube, das ist eine sehr klare Sprache. Es gibt eben diesen Zwei-Fronten-Krieg. Einmal den Krieg mit Amerika und Israel und zum anderen und den Golfstaaten. Und zum anderen gibt es einen Krieg gegen die Bevölkerung. Und dieser Krieg bedeutet auch Abschreckung und auf jeden Fall vermeiden, dass es wieder zu Unruhen und Protesten kommt, so wie im Januar. Und ich glaube, ein Grund, warum sowas dann gemacht wird, warum es solche Festnahmen gibt, warum es, wir werden sicherlich darauf gleich nochmal ausführlicher zu sprechen kommen, diese Schauprozesse und erzwungenen Geständnisse gibt, die es im Fernsehen dann zu sehen gibt, kann man, glaube ich, nur so erklären, dass es ein Regime gibt, das mit einer sehr verrohten Gewalt dafür sorgt, dass die Message bei den Leuten ankommt, okay, ein Schritt zu viel und ihr hängt da auch.
Seit Juni 25, was hat das denn für die Menschenrechtslage im Iran bedeutet?
Also ich mache mal einen kurzen Anfang und die anderen werden sicherlich das Bild dann vervollständigen. Ich glaube, dass in der Geschichte der Islamischen Republik, wenn ich das richtig sehe, die Situation der Menschenrechte vor allen Dingen im Januar einen so großen Tiefpunkt erreicht haben. Wir erinnern uns am 8. und 9. Januar, als Menschen auf die Straße gingen, Millionen, die gegen das Regime protestiert haben, hat es mit unglaublicher Härte zurückgeschlagen und mehrere 10.000 Menschen, kann das nicht genau beziffern, aber es müssen Unmengen gewesen sein, sind da erschossen worden. Und ich glaube, wenn Sie fragen, wie ist die Menschenrechtssituation, dann wäre meine Antwort, die ist so finster, dass die Leute zum Teil davon, das ist ein großes Wort, es wird oft benutzt, aber ich würde es an dieser Stelle tatsächlich benutzen. Ich glaube, durch das, was da passiert ist, kollektiv traumatisiert sind. Ich weiß nicht, wie die anderen beiden das einschätzen würden.
Ja, also was ich auch wahrnehme, ist ein ganz großes Trauma, was durch die gesamte Gesellschaft geht oder nahezu die gesamte Gesellschaft, weil die Bilder, die wir schon gesehen haben im Januar, die waren schon unerträglich für uns. Und wir wissen aus vergangenen Internetabschaltungen, dass das, was uns erreicht, nur ein Bruchteil dessen ist, was die Realität vor Ort ist. Und wir bekommen noch immer Bilder von den Protesten im Januar, die uns jetzt erst erreichen, weil die Internetblockade erst seit wenigen Wochen aufgehoben ist. Wir hatten im Zuge des Krieges die längste landesweite Internetabschaltung der Weltgeschichte im Iran. Das heißt, wir arbeiten immer noch auf und dokumentieren immer noch, was im Januar passiert ist. Und wenn man mit Menschen versucht, im Iran darüber zu sprechen, was sie gesehen und erlebt haben, sehe ich oder bemerke ich, dass anders als bei vergangenen Protestbewegungen es den Menschen noch schwerer fällt, dieses Grauen in Worte zu fassen, weil jede Person mindestens einen Toten in der Familie zu verzeichnen hat oder einen Inhaftierten oder Tod direkt vor den Augen gesehen hat. Ja, und kaum, dass man dieses Trauma versucht hat zu realisieren, dass man es selbst überlebt hat, kam ja schon wenige Wochen später der Krieg. Das ist etwas, wo ich jetzt gerade bemerke, wenn ich mit Menschen spreche, dass ich sehr, sehr viel Ohnmachtsgefühle zu spüren bekomme. Sehr viel, ich würde gerne sagen Hoffnungslosigkeit, aber ich glaube, das ist das falsche Wort, weil ich auf der einen Seite diese Hoffnungslosigkeit wahrnehme, auf der anderen Seite aber auch der sture Glaube daran, dass dieses Regime trotzdem fallen wird. Und das ist auch etwas, was ich sehr bemerkenswert finde. Also dieses Grauen auf der einen Seite und trotzdem dieser Wille der Menschen, dass dieses Regime bald ein Ende findet.
Zuvorderst war die Menschenrechtslage ohnehin desolat seit der Zeit, wo wir den sogenannten Atomdeal mit Teheran unterzeichnet haben, also von 2015, rangiert die Islamische Republik auf Rang 1, was die Exekutionsrate weltweit anbelangt, also die höchsten Zahlen an Exekutionen pro Bevölkerung.
Ich möchte auch noch einen Punkt ergänzen bezüglich des Wechselspiels, warum wir darüber sprechen, wie die Menschenrechtslage sich verschlechtert hat während des Krieges. Das ist etwas, eine Taktik, die das Regime seit Bestehen im Grunde anwendet, dass jedes Mal, wenn es außenpolitisch eskaliert, dass es auch nach innen stärker zugreift und umgekehrt. Wir haben das schon im Iran-Irak-Krieg beobachtet, dass im Schatten dieses Krieges parallel die Opposition im Land zerschlagen worden ist mit den Massenexekutionen der 80er Jahre, mit dem Höhepunkt 1988, wo abertausende politische Gefangene hingerichtet worden sind, teils Menschen, die ihre Haftstrafen eigentlich schon fast abgesessen hatten. Wir haben das auch gesehen nach dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Krieges im Gazastreifen, dass die Hinrichtungen im Iran im Zuge dieser außenpolitischen Eskalation auch nochmal zugenommen haben. Die haben dann vor allem KurdInnen betroffen und die afghanische Minderheit mit dem Anklagepunkt der angeblichen Spionage für Israel. Wir haben dann auch gesehen, dass es Wellen von Verhaftungen gab gegen die religiöse Minderheit der Baha'i, denen auch Spionage für Israel vorgeworfen wurde. Ein Anklagepunkt, der immer wieder genutzt wird vom Regime, um ethnische und religiös marginalisierte Gruppen zu kriminalisieren und zu verfolgen. Wir haben aber immer wieder gesehen, dass sobald es im Nahost weitere Eskalationen, weitere Kriege gab, dass eben da die Verfolgung im Land weiter zugenommen hat. Aktuell jetzt beispielsweise auch, ich habe die Baha'i genannt, aber auch gegenüber der christlichen Bevölkerung. Im Juni wurde eine evangelische Kirche in Mashhad mit Bulldozern zerrissen. Da nimmt auch die Gewalt im Schatten dieser Kriege zu. Das Regime weiß, dass sich gerade die internationale Weltgemeinschaft, Medien und Regierungen gerade ja im Vergleich weniger für die Menschenrechtslage interessieren und mehr für die Ölpreise interessieren, für die Straße von Hormuz interessieren, was ja auch verständlich ist, dass wir uns dafür interessieren. Aber da ist es ganz wichtig, dass unser Blick auch genauso stark auch auf die Gefängnisse geht und auf die Menschenrechtslage geht.
Frau Bär, Sie haben ja viele Jahre aus der Ukraine berichtet und hatten mit Russland zu tun als Korrespondentin. Jetzt moderieren Sie das mit uns und sprechen über den Iran. Aber damit wir mal über die Champions League der Folterstaaten sprechen und auch sozusagen mal deutlich machen, in welcher Liga der Iran unterwegs ist, die tun sich nicht viel. Die Russen, die Iraner, die Chinesen, ich würde sagen wahrscheinlich auch in Syrien. Ich habe versucht, Kontakt aufzunehmen mit jemandem, der sozusagen auf der anderen Seite arbeitet und foltert, nämlich mit den Revolutionswächtern, und hatte dann Kontakt mit jemandem, der da im Krankenhaus gearbeitet hat, wo die Leute angeliefert wurden, in Anführungsstrichen, die gefoltert wurden. Und ich will nur mal einmal, damit wir sagen Zahlen, wir sagen Hinrichtung, das sind dann vielsilbige Worte im Deutschen, die man aber nicht unbedingt sich vorstellen kann, weil wir hier auf so einem anderen Planeten wirklich leben. Aber ich will eine kleine Geschichte erzählen, die ich da aus diesem Krankenhaus erfahren habe, also ein Krankenhaus der Revolutionswächter, wo ein Patient, der kaum mehr als Mensch zu erkennen war, angeliefert wurde, weil er vorher gesagt hat, der Revolutionsführer, das war der Spruch, den er gesagt hat, er hatte geflucht und hat gesagt, der Revolutionsführer soll Scheiße fressen. Entschuldigung, dass ich jetzt so deutlich bin. Dann haben sie, was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihm einen Filter in den Mund gesteckt und die ganzen Folterer haben da reingemacht. Das haben sie tagelang gemacht, sodass er kaum noch lebte. Dann haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht. Der Auftrag war, richtet ihn so wieder her, dass es weitergehen kann. Darüber reden wir. Und ich habe das gerade mit der Ukraine deshalb angesprochen, weil das, was man weiß, was zum Beispiel die Russen dort mit ukrainischen Kriegsgefangenen machen, ist ungefähr die gleiche Art an Menschenverachtung, die für uns im Westen so schwer vorstellbar ist, weil wir ja gelernt haben, dass einzelne Menschenleben was wert sind. Aber in diesem System ist ein einzelnes Menschenleben eben überhaupt nichts wert.
Schauen wir uns doch mal den Unterdrückungsapparat an, Herr Fatollah Nejad. Können Sie die Struktur des Apparats uns mal schildern?
Also der Repressionsapparat der Islamischen Republik besteht zuvorderst aus den Islamischen Revolutionsgarden. Das ist eine Streitkraft, die als Schutzgarde des Regimes fungiert, wie auch dessen Name ja suggeriert. Da ist ja nicht mal Iran im Namen drin. Die Islamischen Revolutionsgarden sind der wichtigste politische, wirtschaftliche und geheimdienstliche Machtfaktor in Iran. Sie bestehen aus Hunderttausenden, 300, 400.000, da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Sie verfügen über einen eigenen Geheimdienst. Es gibt auch einen Geheimdienst des Innenministeriums daneben, der auch natürlich bei der Repression beteiligt ist. Den Revolutionsgarden unterstehen die sogenannten Basij-Milizen, das sind paramilitärische Einheiten, von denen es vielleicht 1 Million ungefähr gibt. Da gibt es auch unterschiedliche Einschätzungen. Das sind jene, die durchaus eine ideologische Nähe und Sympathie haben für die Grundpfeiler der Islamischen Republik, die aber auch ökonomische Vorteile genießen und die deswegen auch mitmachen innerhalb dieser Repression, die Schlägertrupps darstellen des Regimes, wenn denn die Bevölkerung wieder auf die Straßen geht. Und es ist ein Apparat, der trotz der gravierenden wirtschaftlichen Krise mit drastischen Inflationsraten, mittlerweile haben wir eine Inflationsrate von 60-80% ungefähr, offiziell wohlgemerkt. Und diese hohe Inflationsrate, die man vielleicht verdoppeln müsste, wenn man die reale Inflationsrate denn identifizieren möchte, beeinträchtigt natürlich auch den Repressionsapparat, weil die Leute trotz ihrer Privilegien, es gibt gewisse Supermärkte, wo man dann günstiger einkaufen kann. Es gibt, was die Basij-Milizen anbelangt, auch das Wasser und Strom teilweise umsonst zur Verfügung gestellt wird. Die leiden natürlich auch unter dieser gravierenden Wirtschaftskrise. Das ist eine der großen Sorgen auch des Regimes. Der Parlamentssprecher Ghalibov hat vor 1-2 Wochen darauf hingewiesen, dass man sich vermehrt um die sozioökonomischen Nöte und Notwendigkeiten der einfachen Bevölkerung, aber auch vor allen Dingen auch der Streitkräfte kümmern muss. Aber trotz dieser Gemengelage hat diese Mordmaschinerie sehr, sehr gut funktioniert. Also es ist kurzum eine Kombination aus politischen, ideologischen, ökonomischen Faktoren, die Grundlage dieses Repressionsapparates bildet. Das ist auch wichtig in Bezug auf die Außenpolitik. Da haben wir ja eine Machtrivalität zwischen unterschiedlichen Fraktionen innerhalb der politischen Elite, einmal die Ultra-Hardliner und einmal die pragmatischen Hardliner. Letztere sind eher für die Kodifizierung gewisser iranischer strategischer Gewinne im Krieg innerhalb eines diplomatischen Prozesses interessiert. Die Ultra-Hardliner wollen weiterhin einen permanenten Krieg und permanente Konfrontation mit den USA haben, aus verschiedenen Gründen, wiederum politisch, ideologisch, ökonomisch. Und dass die pragmatischen Hardliner, die in den staatlichen Institutionen durchaus eine starke Position haben, nicht vollkommen in der Lage sind, die Ultra-Hardliner auszuschließen, hängt mit diesem Nexus zusammen zwischen innerer Repression und der Außenpolitik. Mit anderen Worten, dass man diese Ultra-Hardline-Unterstützerbasis, diese Schlägertrupps, diese hochideologisierten Truppen nicht verlieren darf, denn diese braucht man, um den nächsten Aufschlag auch niederzuschlagen.
Der Chef der Revolutionsgarde, Ahmad Fahidi, ist, wenn ich es richtig weiß, auch nachgerückt, sage ich mal, weil ja um die 50 Vertreter des Regimes in den vergangenen beiden Kriegen getötet worden sind durch israelische oder US-Luftangriffe. Hat das also das Regime nicht schwächen können, Frau Shayani?
Man wundert sich, wenn die Israelis so einen guten Geheimdienst haben und die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht ganz unbedarft sind, was das angeht, dass sie sich so verschätzt haben, was die Stabilität des Regimes angeht und was den Aufbau des Systems angeht und bis in welche Reihen hinein immer wieder Stellvertreter aufgebaut wurden und es dezentral aufgebaut wurde. Und man wundert sich, dass sowohl die Amerikaner als auch die Israelis sich da so verkalkuliert haben und in etwas rein galoppiert sind. Also im Moment zumindest, wo die Amerikaner, wo es den Anschein hat, dass sie mit sehr viel Verlust vom Hof gehen. Und es hieß eingangs, dass Donald Trump oder dass die Amerikaner ein Interesse daran haben müssen, diesen Krieg in die Länge zu ziehen. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass Donald Trump unter massivem Druck steht. Und das ist auch der Grund für, oder einer der Gründe, glaube ich, für die Kommunikation, die er macht mit den Midterms. Er muss versuchen, da irgendwie gesichtswahrend rauszukommen. Denn sein Versprechen, sein Wahlversprechen, warum er auch gewählt worden ist, zum Beispiel auch von vielen Menschen, zum Beispiel mit arabischen Wurzeln, war ja, dass er gesagt hat, er wird die Kriege beenden und nicht noch etwa neue beginnen. So würde ich die Situation, glaube ich, umschreiben.
Weder Krieg noch Frieden. Wie geht es weiter im Iran? Darüber reden wir heute mit den Journalistinnen und Iran-Kennerinnen Isabel Shayani und Daniela Seperi und mit Ali Fatollah Nejad vom Center for Middle East and Global Order. Frau Seperi, Sie recherchieren ja unter anderem auch den Unterschied zwischen Stadt und Land. Der Alltag der Menschen im Iran ist schon angeklungen. Inflation, massive Arbeitslosigkeit, viele haben ihre Arbeit verloren. Was wissen Sie über den Alltag auf dem Land in Bezug auf die Stadt?
Ja, dazu muss man sagen, dass viele ländliche Regionen gar nicht so viel in unserem Nachrichtenwesen stattfinden, dadurch, dass die Bevölkerung dort oftmals auch sehr marginalisiert ist. Ich denke da vor allem an die Regionen Kurdistan, Balutschistan, auch Aserbaidschan, die auch in der Freiheitsbewegung Schlüsselregionen sind. Wir haben auch gesehen, dass in der Vergangenheit das Regime dort besonders brutal gegen Protestierende vorgegangen ist. Und diese Regionen, vor allem Balochistan, sind extrem verarmt. Und was wir dort sehen, ist, dass auch an den Grenzen Menschen in Kurdistan, in Balochistan, auch von Revolutionsgarden willkürlich festgenommen und erschossen werden. In Kurdistan beispielsweise die sogenannten Kolbars, die quasi übersetzt Lastenträger sind, also Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter über die Grenzen bringen und verkaufen, um sich einen Lebensunterhalt zu leisten. In Balochistan sehen wir, dass sehr viele Menschen dort auch kriminalisiert werden wegen vermeintlichen Drogendelikten. Dementsprechend gibt es auch bei BalutschInnen eine sehr, sehr hohe Hinrichtungszahl und Hinrichtungsrate auch. Ja, und diese Regionen sind sowieso schon besonders verarmt. Jetzt durch die Auswirkungen des Krieges ist die wirtschaftliche Lage noch schwieriger als ohnehin schon.
Was heißt das konkret?
Naja, das heißt konkret, dass Menschen sich ihren Lebensalltag gar nicht mehr leisten können. In der Stadt schon nicht und auf dem Land noch weniger. Es gibt Menschen, die mehrere Jobs haben und am Ende des Monats trotzdem sich kein Obst mehr leisten können. Fleisch und Reis sind für sehr viele Menschen schon längst zu einem Luxusgut geworden. Das führt natürlich auch dazu, dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren, in die Kriminalität auch gedrängt werden, dann noch weiter kriminalisiert werden vom Regime. Also auch da ist, wir sagen immer, dass jede Hinrichtung im Iran politisch ist, auch wenn die Anklagen vielleicht nicht politisch sind. Aber es ist politisch, warum Menschen im Iran, vor allem in diesen Schlüsselregionen Kurdistan, Balochistan und dann in den ländlichen Regionen nochmal so in die Verarmung gedrängt werden.
Ich kann das vielleicht noch mit ein bisschen Zahlen noch erweitern. Also der Reis ist in den letzten 2 Jahren 5-mal so teuer geworden, Öl 7-mal so teuer. Und es gab jetzt kürzlich einen Post, der zirkulierte, wo ein Jugendlicher gesagt hat, ich träume von einem Steak. Und dann sagen, das ist doch kein normales Leben hier. Und ich weiß, wenn Freunde von mir haben mit dem Iran gesprochen und hatten einen Videocall an, also man konnte sehen, was man hier in Deutschland machte. Und der Freund war gerade dabei, Fleisch zu schneiden. Und auf einmal wurde es ihm total peinlich, weil er gemerkt hat, ich schneide hier Fleisch. Und meine Familie auf der anderen Seite kann sich das sowieso überhaupt nicht leisten. Das klingt jetzt so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, ja, Krieg, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klein. Aber wenn man sich das dauerhaft anguckt und wenn man sich anguckt, dass sozusagen eine Mittelschicht, die ich nicht quantifizieren kann, ihr vielleicht, also wie viel Prozent da reinfallen, aber dass die systematisch verarmen, dass die anfangen, ihr Gold zu verkaufen, was sie zu Hause als Sicherheit haben oder die Haare abschneiden, das berichten zumindest Medien, um irgendwie an Geld zu kommen. Wenn ich höre von einer Freundin, dass die Großmutter genau 26 Euro Rente hat, dann fragt man sich ehrlich gesagt hier in Deutschland, sag mal, wovon lebt ihr eigentlich? Wie macht ihr das? Und das ist eine Situation, und das hat die Regierung schon, glaube ich, auch sehr genau im Blick, was natürlich möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, was zu nicht nur zu Unruhe, innere Unruhe führt, sondern die sind ja sozusagen auch politisch, Ali Fatullah Nejad sagte das eben, sowohl politisch als auch wirtschaftlich stranguliert, kann man sagen. Und diese Situation scheint sich überhaupt nicht zu entspannen.
Frau Shayania, Sie haben ja gerade richtigerweise auch die Renten angesprochen, deswegen würde ich gerne noch eine Sache ergänzen. Seit die Internetsperre aufgehoben worden ist, seit dem Krieg, sehen wir, dass in verschiedenen Städten immer wieder es kleinere Demonstrationen gibt von Rentnern. Weil die Renten, und das wissen wir seit Jahren, verspätet ausgezahlt werden, nicht ausgezahlt werden, dass sie nicht ausreichend zum Leben, Frau Shayani hat gerade die Zahlen gesagt. Also auch das findet statt. Also trotz der Repression gibt es zum Beispiel auch von Rentnern, von ArbeiterInnen, die immer wieder demonstrieren. Und das Besondere daran ist auch, wenn man sich die Parolen und die Schilder anschaut, die diese kleineren Demonstrationen in den verschiedenen Städten des Landes sieht, dann verbinden sich diese Proteste auch mit anderen Protestbewegungen. Eine Parole, die vor einiger Zeit bei einer Demonstration von Rentnern in Shush im Süden des Landes lautete, war weder Krieg noch Massaker, wir wollen ein Leben in Würde. Und da war die Demonstration dann nicht mehr ausschließlich die Lage der Rentner, die wirtschaftliche Lage, sondern eben auch die Kriegsführung des Regimes, der Krieg auch gegen die eigene Bevölkerung. Wir sehen, dass bei Arbeiterstreiks Solidarität gezeigt wird mit inhaftierten GewerkschaftlerInnen, die zum Tode verurteilt worden sind. Das ist etwas, was ich sehr beachtenswert finde, dass trotz der katastrophalen wirtschaftlichen Lage, trotz der noch katastrophaleren Menschenrechtslage, trotz der Repressionen, Menschen trotzdem versuchen, Wege zu finden, zu protestieren. Das führt dazu, dass das Regime gerade auch den Alltag der Bevölkerung auch kriminalisiert. Also jetzt vor einigen Tagen hat die Menschenrechtsorganisation Herana einen Bericht veröffentlicht, wonach in 3 Wochen allein mehr als 70 Social-Media-Konten gesperrt worden sind, beziehungsweise die BetreiberInnen vorgeladen worden sind, verhört worden sind. Und das sind nicht einmal politische AktivistInnen gewesen, sondern Beauty-Blogs, Lifestyle-Blogs, Fitness-Blogs. Cafés werden geschlossen, Pizzerien werden geschlossen, Fitness-Coaches werden vorgeladen mit den banalsten Argumenten, weil zum Beispiel Frauen ohne Zwangshijab gezeigt worden sind, weil draußen Menschen auf einer Kaffeebank sitzen und Kaffee trinken können. Also das Regime versucht da gerade noch gezielter auch den Alltag von Menschen zu kriminalisieren, weil es längst erkannt hat, dass der Widerstand im Iran gegen dieses Regime in den Alltag der Menschen eingeflochten ist.
Es leben in Deutschland auch ungefähr 300.000 oder sogar mehr Menschen mit iranischer Familiengeschichte in unterschiedlichsten Beziehungen. Inwieweit werden Sie persönlich oder Menschen, die sich hier aktiv gegen das Regime einsetzen, eigentlich unter Druck gesetzt?
Na, die transnationale Repression des Regimes, davon wissen wir in Deutschland. Davon wissen auch die Sicherheitsbehörden, der Verfassungsschutz hat immer einen großen Abschnitt in seinem Jahresbericht auch zur Spionage der Geheimdienste der Islamischen Republik Iran in Deutschland. Ich bekomme selber, so wie Frau Shayani und Herr Fatlanejad bestimmt auch, immer wieder Drohungen, Diffamierungen im Netz. Anfang des Jahres gab es dann auch den Höhepunkt mit der Repression im Land, dass auch die Repression hier gegenüber Aktive weiter zugenommen hat. Wir sehen Staatsmedien der Islamischen Republik, die ganz offen Protestierenden auch im Ausland drohen und Todeslisten, die von Zeitschriften der Islamischen Republik veröffentlicht werden mit Namen von DissidentInnen in der Diaspora, die sie zurückhaben wollen, in Anführungsstrichen. Der lange Arm des Regimes, wie wir das mal bezeichnen, ist hier auch sehr aktiv. Was ich allerdings wahrnehme, ist, dass auch wenn die Sicherheitsbehörden in Deutschland um diese Problematik, um diese Sicherheitsproblematik wissen, politisch zu wenig Interesse daran gezeigt wird, sich des Problems auch anzunehmen. Ein ganz einfaches Beispiel ist, die Europäische Union hat die Revolutionsgarde der Islamischen Republik ja endlich auf die Terrorliste gesetzt. Aber jetzt ist diese Terrorlistung nichts wert, wenn sie nicht umgesetzt wird in den Mitgliedstaaten. Und da braucht es eigentlich einen Innenminister hier in diesem Land, Alexander Dobrindt, der sich der Sache auch annimmt und die Umsetzung hier auch durchführt.
Also ich würde gerne vielleicht noch beschreiben, was wir seit Januar hier in Deutschland erlebt haben. Es gab ja bei den Protesten 2022 Frau, Leben, Freiheit fast eine romantische Einheit unter Menschen hier in der Diaspora. Das war sehr beeindruckend. Und gleichzeitig ist es jetzt eigentlich das genaue Gegenteil gewesen, worüber das Regime sich eigentlich nur laut klatschend freuen kann. Denn es gibt schon eine starke Polarisierung. Und es gibt eigentlich sozusagen in der Fiktion der Menschen ein stärkeres Schwarz-Weiß-Denken. Und das ist entweder bist du dafür oder bist du gegen das Regime. Und wenn du gegen das Regime bist, dann bist du es am deutlichsten, wenn du vorzugsweise auf der Seite des führenden Oppositionspolitikers Reza Pahlavi, dessen Vater der letzte Schah war, bist. Und das hat im Westen hat es einen Zungenschlag reingebracht, der sehr scharf ist und der eigentlich keinem genutzt hat und der eigentlich dazu führt, dass ich jetzt auch, während ich spreche, sehr genau überlege, was ich sage und was ich nicht sage, weil es eine Front aufgemacht hat und eine Polarisierung und überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr sieht, was sehr schade ist.
Ich würde trotzdem ganz gern noch mal in den Iran selbst schauen. Vor mir liegt ein Schaubild Irans Machtstrukturen und ganz oben ist der Revolutionsführer, Staatsoberhaupt, herrschender Rechtsgelehrter und er hat den Oberbefehl über die Streitkräfte, die reguläre Armee und die Revolutionsgarde, um die es ja schon ging. Herr Fatollah-Nejad, trifft das denn überhaupt noch zu? Denn Khamenei haben die Menschen im Iran ja seit seiner Ernennung gar nicht gesehen.
Also die Situation ist eine Situation, in der es im Zuge dieser sehr wichtigen Enthauptungen von politischen und militärischen Führern und der Tötung des 37 Jahre regierenden obersten Führers Ali Khamenei in den ersten Kriegsminuten dieses Jahr und die Ernennung von seinem Sohn Mojtaba Khamenei, von dem man seit seiner Ernennung weder gehört hat, noch hat man ihn gesehen. Er gibt immer wieder Botschaften heraus, aber man muss davon ausgehen, dass er zunächst einmal sehr gesundheitlich sehr stark beeinträchtigt ist. Und diese Botschaften, die er immer wieder auch publiziert, sind wahrscheinlich nicht von ihm verfasst. Und das also im Zuge dieser wichtigen Enthauptungen und der fehlenden obersten Autorität in den Händen des neuen obersten Führers Mojtaba Khamenei, wir in einer Phase sind, in dem unterschiedliche Gruppen innerhalb der Machtelite um die zukünftige Machtbalance sich streiten. Und diese fehlende oberste Autorität führt natürlich dazu, dass diese fraktionellen Rivalitäten innerhalb der Regime-Elite nicht mehr so gemanagt werden können, wie es noch Ali Khamenei jahrzehntelang gemacht hat, sondern teilweise offen ausbrechen. Da gibt es seitens der Ultra-Hardliner sehr starke Kritik an den iranischen Verhandlungsführern, den pragmatischen Hardlinern. Beide sind Hardlinern im Übrigen, weil sie auf eines weiterhin setzen, weil sie wissen, sie sitzen im selben Boot des Regimeüberlebens. Also müssen sie nach wie vor die eiserne Faust gegen die eigene Bevölkerung erheben, sobald die sich auf den Straßen erhebt. Aber sie haben durchaus unterschiedliche Vorstellungen außenpolitischer, politökonomischer Natur. Und diese fehlende oberste Autorität führt dazu, dass diese Rivalitäten nicht gemanagt werden können. Und das hat innenpolitische Konsequenzen, aber das hat auch außenpolitische Konsequenzen. Und die außenpolitischen Konsequenzen ist, dass unklar ist, was denn Teheran innerhalb der Verhandlungen mit den USA eigentlich für eine Position man vertritt. Und falls man denn eine Position vertritt, ob man das dann später innenpolitisch gegenüber den anderen rivalierenden Gruppierungen überhaupt durchsetzen kann. Also es ist eine sehr unsichere Phase des Streits um eine neue Machtverteilung.
Ich würde gerne, es gibt eine Umfrage, hier ist, kann man natürlich drüber streiten, ob man sowas zitieren soll oder nicht, aber es gibt nicht viel in diesem Bereich, aber holländische Wissenschaftler von einem Meinungsforschungsinstitut namens Gamon haben über 30.000 Menschen im Iran Ende Juni jetzt gefragt, wie sie zum Regime stehen. Weil das ist die Frage, die ich mir hier immer gestellt habe. Also wir sehen die Machtkämpfe und wir sehen die Auswirkungen, die Ali Fallahjad gerade beschrieben hat. Aber die Frage ist natürlich, okay, wo stehen denn jetzt die Menschen? Sind die wirklich alle auf die Straße gegangen oder nicht? Und zum Beispiel bei der Frage, das haben diese 31.000 Menschen alle über 15 und online haben sie die gefragt, mit einer angeblichen Fehlertoleranz von plus minus 3%. Welches politische System wollt ihr? Da war die Antwort, 34% wollen eine Monarchie, 28% ein republikanisches System und 13% die Islamische Republik. Das fand ich zumindest für eine Einordnung und für eine Orientierung, wo steht, wo könnte ein Teil der Bevölkerung stehen, finde ich das ganz interessant. Und was ich auch interessant fand, weil dieser Machtkampf, den wir gerade besprochen haben und auch die wirtschaftliche Not und dieser politische Krieg gegen die Bevölkerung, Stichwort Menschenrechte, der führt dazu, dass, und die Zahl fand ich nun, also die hat mich schon beschäftigt, zu der Frage, wie viele wollen im Land bleiben oder das Land verlassen, haben 46% gesagt, sie wollen den Iran nicht verlassen. Und 43% haben gesagt, sie würden gerne gehen und 6% bereiten es angeblich konkret vor. Also um sich irgendwie vorzustellen, wie unsicher der Boden ist, auf dem die Menschen in dem Land da gehen. Also nochmal, das ist die einzige Umfrage in den Preis, also in der Größenordnung, die es überhaupt gibt. Ich weiß auch nicht, wie am Ende, ob sie wissenschaftlichen Kriterien standhalten würde. Für mich war es interessant, zumindest mal grob eine Größenordnung zu hören.
Ist der Iran jetzt noch so ein Zwittergebilde oder einfach schon klar auf einem Weg in eine Militärdiktatur? Frau Seperi.
Ich glaube, Herr Fatalanischer, das ist seine Expertise. Ich würde mal weitergeben.
Okay, gerne.
Also ich glaube, also vielleicht zwei Anmerkungen zu der Diskussion, die wir bislang hatten. Das eine ist, es gibt gar nicht diesen großen Unterschied, der immer wieder im Westen oder in Europa in deutschen Diskussionen suggeriert wird, zwischen Stadt und Land. Iran ist ein stark urbanisiertes Land. Also in den letzten 4 Jahrzehnten hat sich das Land eine starke Urbanisierung gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass in sehr kleinen Gegenden und Orten es zu Anti-Regime-Demonstrationen gekommen ist. Also diese Vorstellung, dass da, was man ja auch oft hört, oder diese Unterstellung, was jetzt nicht explizit gesagt wurde, dass in ruralen Gegenden die Leute irgendwie konservativer sind und nicht so modern und nicht die gleichen Aspirationen hätten vielleicht wie in der Stadt. Das ist, glaube ich, dann mit der sozialen Realität nicht einherzugehen. Das zweite ist die Sache nach der Militärdiktatur. Iran war schon eine Militärdiktatur, de facto. Ali Khamenei hat seine Macht auf ein Bündnis mit den Revolutionsgarden, mit den islamischen Revolutionsgarden aufgebaut. Und die wurden immer wieder dominanter und dominanter und dominanter, sodass eigentlich seit geraumer Zeit zu beobachten ist, dass der herrschende schiitische Klerus eine nachgeordnete Rolle gespielt hat innerhalb der Machtstruktur, sodass eigentlich Iran immer in den letzten Jahren definitiv eine Militärdiktatur schon gewesen ist. Nunmehr spielen die islamischen Revolutionsgarden eine noch größere Rolle, auch aufgrund ihrer zentralen Rolle bei der Repression vor dem Hintergrund der größten Anti-Regime-Proteste Anfang des Jahres und auf der anderen Seite natürlich unter den Vorzeichen des Krieges haben sie natürlich noch ihr Standing quasi ausgebaut. Aber es gibt durchaus Befürchtungen innerhalb größerer auch oder wesentlicher Teile innerhalb dieser islamischen Revolutionsgarden, dass diese allmähliche Dominanz aufs Spiel gesetzt werden könnte, wenn man sich denn mit dem Westen oder mit den USA vor allen Dingen arrangiert, falls man eine politische oder auch wirtschaftliche Öffnung eingeht, die wiederum die politisch-ideologische Dominanz und die ökonomischen Monopole der Revolutionsgarden dann unterminieren würden.
Also wenn es jetzt eine stärkere Militärdiktatur werden würde, wenn es sich weiter dahin entwickelt, was hieße das dann in Wirklichkeit übersetzt?
Also in Wirklichkeit übersetzt bedeutet das eigentlich, also wir sehen ja keinen Paradigmenwechsel, es gibt ja einige Leute im System, die durchaus argumentieren, man müsste jetzt einen Paradigmenwechsel einleiten, weil die Bevölkerung hat andere Vorstellungen in politischer Natur, was wirtschaftlich, außenpolitisch und dass diese Situation nicht einfach so weitergehen kann, dass es destabilisierend sein wird. Aber dennoch sehen wir, dass eigentlich dass der Charakter dieses Regimes unverändert geblieben ist, weil es noch sehr viel starken Widerstand gibt gegenüber einer Normalisierung der Beziehungen mit den USA, mit dem Westen, mit all den vom Regime proklamierten Feinden, sodass eigentlich mehr oder weniger Stand jetzt der Charakter dieses Regimes noch der gleiche ist. Also es basiert sehr stark auf diese Israel- und Amerika-Feindschaft nach wie vor. Und die große Komplikation ist ja, dass diese politische und ideologische Haltungen eigentlich politisch-ökonomisch unterfüttert sind. Was ich ja gerade gesagt habe, dass viele innerhalb dieses Systems eine institutionelle Schwächung beispielsweise der Revolutionsgarden befürchten, falls man denn das System allmählich öffnet. Also ein Paradigmen, und das ist natürlich in Bezug auf Regimestabilität eine große Frage, ob dieses Spiel am Ende nicht nach hinten losgeht. Es gibt innerhalb des Systems immer vermehrt Warnungen, dass es wieder zu großen Protesten kommen kann Ende des Monats, weil die sozioökonomische Misere einfach so stark ist, weil Löhne nicht gezahlt werden und so weiter. Also es ist eine Situation, wie auch der Titel dieser Sendung suggeriert, weder Krieg noch Frieden, aber es ist kein System, das sich so fest natürlich im Sessel fühlt, dass es einem Frieden zustimmen kann, sondern ein Frieden wird von vielen innerhalb dieses Systems auch gefürchtet, weil es dann in Friedenszeiten die strukturellen Krisen dieses Landes wieder das Regime heimsucht und die Leute wieder dann stark auf die Straßen gehen.
Dann schauen wir zum Schluss in die Zukunft. Frau Shayani, wie geht es weiter im Iran?
Wie geht es weiter? Also ich sag mal so, ich hab eine Hoffnung und ich habe aber eine Sorge. Und wenn ich mir die letzten Monate angucke, glaube ich, gibt es eher, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eher Grund zur Sorge, dass dieser Zwei-Fronten-Krieg, vor allen Dingen was nach innen, was das Innere angeht, dass es nicht nachlässt. Das ist eigentlich meine große Sorge. Und das, was Ali Fatullah Nejad gerade beschrieben hat, diese Militärdiktatur, die sich dann irgendwie arrangiert, das halte ich im Moment für ein realistisches Szenario, weil geht man auf die Straße, weiß man, dass man sein Leben riskiert.
Ich möchte da noch vor allem auch eine Frustration noch deutlich machen. Wir hatten Anfang des Jahres einen Bundeskanzler erlebt, der gesagt hat, dass wir jetzt gerade die letzten Stunden des Regimes miterleben und sich seitdem aber kein einziges Mal zur Menschenrechtslage geäußert hat. Und ich finde, das ist absolut fatal. Er ist wohl oder übel gezwungen, sich mit dem Iran zu beschäftigen, mit dem Krieg zu beschäftigen. Und dass die Bundesregierung es nicht schafft, parallel dazu sich auch mit der Menschenrechtslage im Land zu beschäftigen, das frustriert sehr viele Menschen im Iran und die iranische Community in Deutschland sowieso. Wir erleben, dass die InnenministerInnen der Länder es im Juni nicht hinbekommen haben, einen einfachen Abschiebestopp nach Iran zu beschließen. Ich bekomme mit in meiner Arbeit, wie IranerInnen unter den absurdesten Begründungen der Asylantrag abgelehnt wird. All das ist Realität. Also das ist etwas, was mich sehr beunruhigt, dass die Bundesregierung da es nicht schafft, Worte zu finden für die Menschenrechtslage und auch für die Sicherheit der Exil-IranerInnen hier in Deutschland, geschweige denn ja tatsächlich in die Taten kommt.
Herr Fatullah Nejad, Sie noch mal kurz zum Schluss. Sie haben es gerade schon ausgeführt. Wie geht's weiter im Iran?
Also falls es gibt unterschiedliche Szenarien. Es kann sein, dass man sich irgendwie einigt zwischen Iran und USA, aber die Probleme sind so groß und so komplex, sodass eine vollständige Einigung, die wirklich zu einer dauerhaften Stabilisierung führt, geopolitischer Natur, schwierig sein wird. Also werden wir wahrscheinlich weiterhin ein Muster sehen, wo es um eine bewaffnete Verhandlung geht. Also, dass man immer wieder militärische Aktionen nutzt, um seine Verhandlungsposition zu stärken. Insgesamt ist die Rede von Friedensverhandlungen, die man ja auch oft in westlichen Medien hört, eine Chimäre, weil das System der Islamischen Republik ist nicht an einem Frieden interessiert, weil das würde ja bedeuten, dass man auch eine merkliche Verbesserung der Beziehungen zu den USA hat, dass man eine politische und wirtschaftliche Öffnung auch anvisiert und das würde halt die Regimepfeiler zum Zittern bringen. Und es kann aber auch noch dramatischer werden. Es könnte zu einem regionalen Krieg sich ausweiten. Wir sehen ja schon die Regionalisierung des Krieges in den letzten 2 Wochen ungefähr vom Kaspischen Meer mit den ukrainischen Angriffen auf eventuelle iranische Schiffe, die Militärzeug hatten, die Saudi-Arabien versus die pro-iranischen Gruppen im Irak und auch die pro-iranischen Houthis im Jemen gegen Saudi-Arabien. Also wir sehen eine Ausweitung des Krieges. Es kann sein, dass die Islamische Republik sich da verspekuliert, dass man eine Art Hybris hat, dass man diesen konfrontativen Weg weiterhin geht, ohne wirklich die Risiken mit einzusetzen. Und was die Situation der Bevölkerung anbelangt, bedeutet Krieg nach außen. Natürlich, es gibt einen Zwei-Fronten-Krieg, aber ein Regime kann nicht diesen Zwei-Fronten-Krieg unentwegt auf einem hohen Niveau weitermachen. Man kann nicht gleichzeitig gegen Israel und USA, gegen 2 militärische Supermächte kämpfen und gleichzeitig eine große Repression nach innen machen, vor einem Hintergrund einer ökonomischen, sozioökonomischen Misere und dann noch eine makroökonomische Misere mit ungefähr fast 280 Milliarden Dollar an Kriegsschäden. Also das ist eine sehr, sehr volatile Sache und es ist vollkommen unklar, in welche Richtung es geht, weil es nicht nur mit den geopolitischen Vorzeichen zu tun hat, sondern auch mit dem Ausgang dieses Machtkampfes im Inneren.
Weder Krieg noch Frieden. Wie geht es weiter im Iran? Darum ging es heute im SWR Kulturforum. Ich bedanke mich bei der WDR-Journalistin Isabel Shayani, bei Daniela Seperi, sie ist Journalistin und Autorin, und bei Ali Fatollah Nejad, Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order in Berlin. Und am Mikrofon war Andrea Beer.